Es ist schon angeklungen, wir feiern heute nicht nur Taufgottesdienst, sondern auch Erntedank. Dieser Sonntag soll uns daran erinnern, dass wir versorgt worden sind und dass wir nicht vergessen sollen, wem wir das zu verdanken haben. Klaus hat es auch schon ausgeführt, früher waren in den Kirchen immer die Altarräume voll mit Ernteerzeugnissen. Da gab es dann Heuballen und Kürbisse, Äpfel, Sonnenblumen, Kartoffeln und so weiter. Heute ist es ein bisschen anders. Aber natürlich ahnen wir, warum sie das gemacht haben. Sie wollten ihre reiche Ernte in die Kirche bringen. Sie wollten es Gott hinlegen und sagen, ey, danke, dass du uns das gegeben hast. Danke, dass wir diesen Winter versorgt sein werden. Danke, dass wir genug zum Leben haben. Danke, dass unser Dorf versorgt ist. Das Erntedankfest, so wie wir es feiern, das gibt es seit dem 18. Jahrhundert ungefähr. Aber der Gedanke, immer mal wieder innezuhalten im Jahr und Gott ganz bewusst zu danken und zu feiern, was er geschenkt hat, der ist über 3000 Jahre alt. Im Alten Testament hatte Gott seinem Volk aufgegeben, jedes Jahr das sogenannte Laubhüttenfest zum Beispiel zu feiern. Das Volk sollte immer im Herbst eine Woche lang, wenn die Ernte eingeholt war, es sich richtig gut gehen lassen, richtig feiern und Gott für seine Versorgung danken. Spannenderweise sollten sie noch was anderes machen, nämlich sie sollten in dieser Woche auch noch nicht mehr in ihren Häusern und Wohnungen schlafen, sondern sie sollten sich Laubhütten bauen, daher auch der Name, und dann eine Woche lang in diesen Laubhütten übernachten. Denn sie sollten sich daran erinnern, dass ihre Vorfahren, das wurde von Jahr zu Jahr, Jahrzehnt zu Jahrzehnt ja immer länger, dass die mal mehrere Jahrzehnte lang durch die Wüste gezogen waren, ohne feste Bleibe, ohne sichere Umgebung, immer von Ort zu Ort unterwegs, und dass die in diesen wenig stabilen, wenig wetterfesten Laubhütten hatten leben müssen. Aber dass Gott sie durchgebracht hatte und dass Gott sie versorgt hatte. Und jede Generation aufs Neue seit damals sollte das nachvollziehen, wie das damals gewesen war, wo sie herkamen, wo das Volk Israel herkam und auch den Reichtum wahrnehmen, den Gott dann über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte ihnen geschenkt hatte. Wenn wir heute das Erntedankfest feiern, dann klingt es irgendwie so ein bisschen überholt. Braucht man das noch? Bei Aldi und Lidl gibt es doch alles. Aber ich habe gedacht, ey, eigentlich ist dieses Fest so relevant und so aktuell wie nie, weil gerade in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Land, da breitet sich so eine mega Undankbarkeit aus, so eine Unzufriedenheit über alles und jedes. So viele sind am Meckern und am Jammern und am Klagen und am Maulen. Und sie sehen gar nicht mehr den Reichtum, den Gott uns geschenkt hat, den Reichtum, in dem wir hier leben dürfen, das, was Gott alles hat werden lassen. Und ich glaube, es würde uns als ganzes Land mal wieder gut tun, innezuhalten und zu sagen, boah, ey, was hat Gott uns alles geschenkt? Wie hat er uns versorgt? Und Gott an solchen Wochenenden richtig zu danken. Ich habe so gedacht, vielleicht wäre das auch eine Idee, uns mal eine Woche lang zu verschreiben, so zu leben wie unsere Vorfahren. Zum Beispiel wie unsere Großeltern vor 80 Jahren. Es gibt nur einen Raum in der Wohnung, in der beheizt wird. Es gibt eine Woche lang nur Kartoffeln und trockenes Brot. Und in jedem Mietshaus nur ein Klo, was von allen benutzt werden wird. Vielleicht würde uns das helfen, neu dankbar zu werden, neu zu feiern, was Gott uns heute alles geschenkt hat. Ich habe einen Pastorenkollegen, der gerne mal ein bisschen zuspitzt, und der macht seit 30, 40 Jahren Seniorenarbeit. Arbeitet mit altgewordenen Menschen, und der hat eine Theorie, und ihr könnt mir überlegen, ob die stimmt oder nicht, aber er sagt so, im Großen und Ganzen gibt es nur zwei Arten von Senioren, sagt er. Es gibt die Dankbaren und Zufriedenen, und es gibt die, die irgendwie hart geworden sind, die mit dem Leben kämpfen und in denen Dankbarkeit echt schwer über die Seele kommt. Und der sagt, ob du dankbar wirst im Seniorenalter, hängt irgendwie von den 50er, 60er deiner Jahre ab. Weil wenn du erstmal so alt bist, fällt es fürchterlich schwer, dich zu verändern. Und deswegen sagt er, überleg dir gut, welcher Senior du mal werden möchtest. Und er sagt, Dankbarkeit hat was mit Üben zu tun. Dankbarkeit muss man üben. Immer und immer wieder, dass das eigene Herz dankbar bleibt. Es gibt jemand in der Bibel, dem kann man gut zuhören, wie er um sein eigenes Herz, seine eigene Seele kämpft und ringt. Und es ist gar nicht jemand so unbedeutend. Es ist jemand, den man vermuten würde, dass der so eine ganz natürliche, einfache Verbindung mit Gott hat. Deswegen ist er nämlich berühmt geworden, nämlich König David. Und David aber, dem kann man zuhören, wie er um sein Herz kämpft, um seine Seele. hat einen ganz berühmten Psalm geschrieben, Psalm 103, und den möchte ich euch mal vorlesen, weil er redet im Prinzip mit sich selbst und feuert sich im Prinzip selber an, ein dankbares Herz zu haben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht tun. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er ist geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß ja, was für Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn, die währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten. Und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Herrscher und seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Soweit Psalm 103. Ich möchte mit euch reden über den vergänglichen und vergesslichen Menschen, über zweitens den ewigen und guten Gott und drittens über das feiernde und dankende Gotteskind. Wir hören hier einem Menschen zu, der mit sich selber redet und der sich richtig anfeuert. Wie einem Sportler beim Selbstgespräch, vielleicht kennt ihr diese Bilder, wenn sie mit sich selber brabbeln, der sich pushen möchte, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Warum macht David das? Weil er irgendwie dazu neigt, zu vergessen, was er alles hat. Weil er neigt zu vergessen, was Gott ihm alles geschenkt hat. Und weil er vergisst, dankbar zu sein. Wahrscheinlich ist er einfach so sehr mit den Aufgaben seines Alltags, hat er damit zu tun und auch mit den ganzen Sorgen des Alltags, die ihn irgendwie einnehmen wollen. Und ist so auf die Herausforderung konzentriert, die Woche für Woche, Tag für Tag vor ihm liegen. Und deswegen dieses Selbstgespräch, hey, vergiss es nicht. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. David erinnert sich dann selber auch daran, dass wir als Menschen lange nicht so wichtig und bedeutend sind, wie wir das gerne wären. Er sagt in Vers 15, wir Menschen sind wie Gras oder wie eine Blume. Die blüht kurz auf und dann kommt ein Windstoß und dann ist sie weg und keiner mehr weiß mehr, dass sie da war und wo sie mal gelebt hat. Und er sagt, unsere Lebenszeit ist einfach begrenzt. Kaum sind wir da, kommen schon die Nächsten. Und dann verfallen wir wie Staub. Das alles von uns übrig bleibt Staub. Sind einfach weg. David erklärt einer so seiner Seele, wir sind doch nur eine kurze Zeit hier. Zwar nicht unbedeutend, aber weit weniger wichtig, als wir alle denken mögen. Und wie peinlich ist dann, wenn Gott uns unbedeutenden Wesen so viel Gutes tut und so beschenkt und wir das auch noch vergessen. Aber so sind wir oft. Vergänglich und vergesslich. Und wie anders ist Gott? Er ist nicht vergänglich und er ist auch nicht vergesslich. Er ist ewig und er ist gut. Und das ist der zweite Punkt. Das hält sich David vor Augen. Er weiß, wer Gott ist und er malt es sich nochmal hin. Er stellt sich nochmal wie vor. Vers 19. Gott hat einen Thron im Himmel errichtet, von dem er regiert und sein Reich herrscht über alles. Er erinnert sich nochmal, es gibt ein ewiges Reich, es gibt einen ewigen König, unser Gott ist ewig und die Engel, die dienen ihm. Und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Jahrtausenden zu Jahrtausenden. Und Vers 6 sagt, er ist ein Gott voller Gerechtigkeit, ohne Falsch. Und er wird Recht sprechen. Am Ende wird niemand an ihm vorbeikommen. Ihn kann man nicht täuschen, ihn kann man nicht belügen, ihn kann man nicht veräppeln, ihn kann man auch nicht verarschen. Er kennt die Wahrheit und er wird über jeden Menschen das letzte Wort haben. Und dann merkt man, so langsam wird David in dem Psalm dann warm und die Seele springt an. Und er sagt, dieser Gott voller Gerechtigkeit und vollen Rechts, er ist dennoch wie ein Vater, der sich über Kinder erbarmt. Er ist wie ein Vater, der sich niederbeugt, auf die Knie geht, auf Augenhöhe geht und seinem Kind sich zuwendet. Dann feiert er Vers 8, ey, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er ist geduldig und er ist von großer Güte. Vers 10, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Mit anderen Worten sagt David, hey, ich weiß, Gott ist jemand, der behandelt uns nicht so, wie wir es eigentlich verdient hätten. Gott behandelt uns nicht so, wie wir es eigentlich verdient hätten. Er könnte uns ganz, ganz anders behandeln. Ich meine, wie behandeln wir ihn denn oft? Manchmal mit Ignoranz, manchmal mit Distanz. Oft mit Lieblosigkeit und Halbherzigkeit. Mal sind wir zu busy, um zu reden, zu busy, um zuzuhören, zu busy, in Gottesdienst zu kommen. Wir kommen nur dann, wenn wir was wollen. Wir kommen nur dann, wenn wir was brauchen. Und er ist irgendwie nett, dass es ihn gibt. Gott könnte uns so anders behandeln als der gerechte und ewige und heilige Gott. Aber so ist er nicht. Er vergisst uns nämlich nicht. Und er behandelt uns nicht so, wie wir es verdient hätten. Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten oder die mit ihm verbunden sind. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Er behandelt uns so anders als wir ihn, wo wir doch nichts anderes als vergessliche und vergängliche Menschen sind. Dann ein Vers möchte ich euch beiden als Täuflinge zusprechen, Vers 17. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit auf Gottes Kind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Ihr beiden habt heute in aller Öffentlichkeit vor bekannten und unbekannten Menschen, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugt, zu wem ihr gehören wollt. Ihr habt euch festgelegt heute. Ihr habt gesagt, wir gehören zu Jesus. Wir gehören zu Gott. Und Gott hat sich auch öffentlich für euch festgelegt. Wenn ihr mal daran zweifelt, ob ihr wirklich Gottes Kinder sind, dann können andere euch erinnern und sagen, ja, Gott hat sich für dich festgelegt. Es ist wie der Ring, der dieser Taufe, den man sehen kann damals. Da hat Gott sich für uns festgelegt. Und ihr braucht keine Angst vor diesem großen, ewigen, gerechten Gott haben, weil er hat einen Friedensbund mit euch eingegangen. Ein Gott, einen Bund der Gnade und der Liebe. Ihr braucht diesen großen, großen Gott nicht zu fürchten. Er wird für euch sein, er wird bei euch sein. Er wird euch nicht so behandeln, wie es verdient. Er wird euch viel, viel besser verdienen, weil er in diesem Bund mit euch ist. Deswegen braucht ihr vor Gott keine Angst haben. Wenn du einen Bund mit Gott eingegangen bist, brauchst du Gott nicht mehr fürchten. Auch wenn dein schlechtes Gewissen dich überfällt, wenn du denkst, wie kann ich nur, wie kann mich Gott noch lieben? Er behandelt dich nicht so, wie du es verdient hättest. Er steht zu seinem Bund, zu dem Frieden, den er mit dir geschlossen hat. Der letzte Punkt, das feiernde und dankende Gotteskind. Ich möchte nochmal die ersten 5 Verse vorlesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. David bekommt 2 Dinge im Blick. Einmal staunt er und feiert er Gott selbst. Und dann bekommt er im Blick, was Gott alles tut. Und immer wieder sagt er zu sich, lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Es ist wie, David möchte sich immer wieder klar machen, wer er ist, mit dem er es zu tun hat. Er sagt nicht, lobe meinen Freund im Himmel, lobe meinen Partner im Himmel, lobe meinen Buddy im Himmel, lobe den, der mir immer zuhört, sondern er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Er schaut auf, da gibt es ein Gefälle, da gibt es eine Hierarchie. Das ist nicht selbstverständlich, dass er diesen Gott kennen kann, dass er ihm gehört und dass Gott sich auf ihn festgelegt hat. Er ist der König eines ewigen Reiches, ist der Weltenherr. Und dieser Weltenherr voller Gerechtigkeit und Recht ist dennoch ein Gott der Gnade, der Güte, der sich erbarmt wie ein Vater über denen, die zu ihm gehören. Und dann will er dankbar sein für all das, was dieser Gott ihm gibt. Wenn man sich schon allein die Verben anschaut, dann spricht das schon für sich. In diesen paar Versen, worin erinnert sich David? Was ist der Gott, mit dem er es zu tun hat? Er tut Gutes. Er vergibt, er erlöst, er heilt, er krönt, er macht fröhlich und er macht jung. Ist es nicht krass, was der an Gott feiert? Hier Verben er benutzt. Hört es doch mal. Da ist ein Gott, der Gutes tut, der vergibt, der erlöst, der heilt, der krönt, der fröhlich macht und der jung macht. Ich will es euch nochmal euch Teuflingen zusprechen. Gott hat euch vergeben. Ihr wart dort im Wasser und dieses Bild, dass ihr reingemacht worden seid, einmal komplett reingemacht worden. Gott rechnet euch die Gerechtigkeit Jesu zu. Wenn ihr euch anschaut, sieht ihr Jesus in euch und hält euch für rein. Ihr selber wisst, dass ihr nicht rein seid. Aber weil Gott seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu, wie als Brille aufsetzt, wenn er euch anschaut, seid ihr gerecht gemacht worden in ihm. Paulus sagt, dass es ein Reich der Finsternis gibt und ihr seid versetzt worden in das Reich des Lichtes. Im Reich der Finsternis, da herrschten andere Mächte und alle möglichen Weltanschauungen, aber im Reich des Lichts herrscht Jesus Christus. Und er redet mit euch, ihr könnt seine Stimme hören, ihr könnt seinen Weg gehen. Ihr dürft verbunden leben mit Gott. Das heißt nicht, dass ihr nie wieder sündigt, aber die Sünde hat kein Anrecht mehr auf euch. Die darf euch nichts mehr sagen. Allein Jesus Christus hat Anrecht auf euer Leben. Und das ist alles in der Taufe passiert. Euch ist vergeben und ihr seid erlöst worden von der Macht der Sünde. Und dann kommen lauter Dinge, die man an Erntedank wunderbar tun kann und die für uns alle gelten. Was hat Gott dir dieses Jahr Gutes getan? Hat er dich durchgebracht? Bist du immer noch da? Hat er dich versorgt mit Essen und mit Trinken? Wie oft hast du gutes Essen gehabt und ungesundes Essen gegessen, weil es auch noch da war? Hast du eine Wohnung gehabt? Hast du Klamotten gehabt? Ziehst du Klamotten an, die dir gefallen? Darfst du Sachen kaufen, die dir gefallen? Hast du eine Arbeit, die dir Freude macht? Oder eine Arbeit und eine, die dir Freude macht? Hast du genug Geld, um dein Leben zu finanzieren? Hast du Menschen, die dich umarmen, wenn du mal eine Umarmung brauchst, die dich ermutigen, wenn du Trost brauchst, die das feiern, was du kannst und Danke sagen, dass du Teil ihres Lebens bist. Dürftest du Urlaub machen dieses Jahr und dich danach wieder ein bisschen jünger fühlen als davor? Gott hat Gutes geschenkt. Und David sagt zu sich selber, ey, vergiss es nicht. David, der selber mal zum König gekrönt würde, über ein riesiges Reich herrscht. Er weiß, was er sagt, das geschieht. Was er sagt, das passiert. Leute tun, was er sagt. Und wie nennt er sich hier? Er sagt, ich bin gekrönt worden. Nicht mit Macht, Einfluss, Ehre und Ruhm, sondern ich bin gekrönt worden von dem eigentlichen König der Welt, nämlich mit Gnade und Barmherzigkeit. David feiert, wer Gott ist und was er ihm Gutes getan hat. Ihr Täuflinge, ich finde, ihr habt euch ein fantastisches Taufdatum rausgesucht, weil man es nicht vergessen kann. Jedes Jahr zu Erntedank werdet ihr euch erinnern, da war doch was. Und ihr dürft die Versorgung Gottes feiern und ihr dürft die Erlösung feiern, die euch persönlich gilt. Von daher Glückwunsch zu so einem tollen Taufdatum. An jedem Erntedankfest dürft ihr immer sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er mir Gutes getan hat. Ich möchte euch einladen, heute dieses Erntedank zu feiern und nicht einfach drüber zu gehen, als wenn es ein ganz gewöhnlicher Sonntag wäre. Wenn Gott dich versorgt hat, dann sag ihm heute Danke. Und ich möchte dich gerne ermutigen, einen eigenen Psalm zu schreiben. Dich heute irgendwann mal für eine halbe Stunde hinzusetzen, einen eigenen Psalm zu schreiben, und dem schreibst du an dich für die Tage, wo deine Seele es braucht. Du kannst schreiben, lobe den Herrn, meine Seele. Du kannst aber auch sagen, come on, Liebste, steh auf, lobe den Herrn. Du kannst sagen, ey, mein Lieber, richte mal wieder deinen Blick nach oben. Nimm mal den Blick runter weg von deinen Sorgen. Richte mal auf und guck mal, was Gott dir alles in die Hand gelegt hat. Ich weiß nicht, wie du dich selber ansprechen würdest. Aber schreib mal was und benutze die Verben, die du nutzen würdest, um zu feiern, was Gott dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.